das Johannesevangelium ein Einstieg. Also erstmal was ganz Grundsätzliches dazu. Das ist wie bei allen anderen Evangelien auch, den Namen Johannesevangelium oder eigentlich Evangelium nach Johannes hat es nachträglich bekommen. Das gehört nicht zu dem eigentlichen Text. Das findet sich in keinem der alten Texte irgendwie wieder, genauso wenig wie Matthäus-Evangelium oder irgendwas. Das ist deshalb schon wichtig, um da nicht vorschnelle Schlüsse zu ziehen, das im Kopf zu haben. Man könnte es eigentlich auch rotes Evangelium nennen oder grünes oder blaues. Es ist erstmal nur, um es unterscheiden zu können. Und jetzt ist es so, dass es ja vier Evangelien gibt. Das werden jetzt wahrscheinlich die meisten von euch wissen. Und sich drei davon, wie das Annette schon gesagt hat, ähneln sogar sehr, also wirklich sehr ähneln. Und ich muss um die mal eine kurze Runde drehen, weil das wichtig ist, um da ein paar Vergleiche zu ziehen. Das sind erstmal die sogenannten Synoptiker, also Markus, Matthäus, Lukas, Synoptiker, weil Syn zusammen, Optik ein gleicher Blick. Die blicken ähnlich auf die Geschehnisse, auf das, was sie berichten. Wie ähnlich diese sind, ist seit ungefähr 150 Jahren richtig gut erforscht. Das haben natürlich auch davor Leute gemerkt, die die Bibel gelesen haben, intensiv erforscht. Wird es seit 150, 200 Jahren, seit Einsetzen der modernen Bibelwissenschaft, wird es sehr genau untersucht. Und es gibt Bücher, die heißen auch Synopsen, eben angelehnt an den Begriff der Synoptiker. Die sind gefüllt mit den drei Evangelien nebeneinander, um zu sehen, wie nahe sich die Texte stehen. Und spätestens, wenn man da drauf guckt, wird jeder auch von euch merken, das ist ja krass, das kann ich jetzt nicht einfach wegignorieren. Da haben nicht drei Leute einfach Ähnliches gehört und aufgeschrieben, weil da ganz unterschiedliche Texte rausgekommen wären, sondern da hatten Leute eines der Evangelien vorliegen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Markus das Älteste ist, es ist das Kleinste. Es gibt da verschiedene Kriterien, an denen man das festmachen kann. Man kann sehen, Markus ist erstmal das kürzeste Evangelium. Wenn Texte weitergeschrieben werden, werden sie größer und nicht kleiner. Dann guckt man, okay, Markus hat irgendwie ganz viele Formulierungen, die sind sehr einfach gestrickt. Matthäus und Lukas wollten das nicht so übernehmen, die haben dann einen kleinen Feinschliff geschrieben. Das ist so wie, wenn ganz einfache Leute irgendwas berichten, dann ist das was anderes, als wenn im Fernsehen ein Bericht darüber kommt. Da nimmt man nicht denselben Wortlaut. Endungen sind anders und so weiter. Jetzt gibt es auch bei Johannes Ähnlichkeiten mit den drei Synoptikern. Ich sehe an euren Köpfen, ihr ermüdet. Ich mache euch großen Mut. Bleibt dabei, es lohnt sich sehr, sich das einmal bewusst zu machen. Okay, also es gibt auch bei Johannes Ähnlichkeiten zu den drei anderen. Gleichzeitig gibt es Riesenunterschiede. Gläubige mit einer ganz bestimmten Glaubenssicht neigen sehr stark dazu, das harmonisieren zu wollen. Zu sagen, das stimmt schon, das passt zusammen, da gibt es jetzt auch keinen Widerspruch. Und was die aber eigentlich meinen, es darf da drin keinen Widerspruch geben, so wie es in dem Geschichtsbuch, das wir heute vor uns haben, nicht sein kann, dass da drin steht, an dem und dem Tag ist A passiert und eine Seite später steht, am selben Tag ist B passiert und A ist A was anderes als B. Das könnte ja nicht sein. Da würden wir, wenn wir heute ein Geschichtsbuch aufschlagen würden, würden wir sagen, da stimmt jetzt was nicht. Weil es klar ist, da geht es um einen geschichtlichen Bericht, aber die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Und was diese oft sehr wohlwollend Gott gegenüber diese gläubigen Menschen eigentlich machen wollen, ist, ich möchte der Bibel irgendwie ganz treu sein. Und es tut aber dem Glauben nicht besonders gut, in so einem Verständnis auf diese Texte zu blicken, weil man damit ganz, ganz vieles schlicht verdrängen muss, was diese Texte aber aussagen. Und dass diese Texte das aussagen und eben nicht im Sinne eines Geschichtsberichts ganz widerspruchsfrei nebeneinander stehen. Das hat ja seinen Grund. Also es haben sich ja Leute, haben sich ja was dabei gedacht. Und wenn klar ist, es gibt von Johannes, das wesentlich später entstanden ist als Markus, Parallelen zu Markus, dann ist klar, dieser Mensch, der das geschrieben hat, kannte das. Und er wollte offensichtlich, dass es nicht genau das Gleiche ist. Und jetzt muss doch unsere Frage sein, warum ist das so? Was kommt da zum Ausdruck? Und das kann ich aber nur wenn ich nicht darauf blicke und denke, es muss alles ganz harmonisch sein, so wie ich das für richtig halte, sondern lass die stehen und wir gucken mal da drauf. Deswegen herzliche Einladung, mit mir da mutig und ergebnisoffen drauf zu gucken oder fromm formuliert, Gott vertrauen auf diese Texte zu blicken und mal gucken, wo wir hingeführt werden. So viel. Zurück. Die Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas, die erzählen ja einen Lebensweg Jesu bis hin zu seiner Kreuzigung und zu seiner Auferstehung. Alle beginnen mit irgendeiner Art Abstammungslinie. Na, bei dem einen ist es ein super trockener Stammbaum und da wird klar, okay, der stammt von David ab. In der anderen Geschichte geht es um Josef und Maria ist schwanger, aber nicht von Josef und so weiter. Na, das wird in den Synoptikern berichtet auf irgendeine Art und Weise. Und dann geht es weiter. Ein großer Punkt in den Synoptikern ist auf jeden Fall die Taufe. Das ist ja wie so eine Initialzündung bei Jesus, so eine krasse Erfahrung, danach ändert sich was. Dann tritt er öffentlich auf. Und dann geht es weiter. Die ersten Jünger werden berufen. Jesus tut Heilungen, tut Verschiedenes, Wunderliches mit einem Zweck. Wozu? Wozu macht er das? Was erzählt er? Ich kann das Mikrofon noch kurz zuhalten.
Um auf Gottes Macht hinzuweisen.
Um auf Gottes Macht hinzuweisen, okay. Das ist eine Sache. Können wir mal kurz überlegen.
Bestätigen, dass er der Sohn Gottes ist, also zumindest.
Das anbrechende Gottesreich zu verkündigen. Er spricht in Gleichnissen immer wieder. Und in jedem Gleichnis geht es um das Anbrechen des Gottesreiches, das mit ihm anbricht. Alle Wunder, die geschehen, beziehen sich darauf, wenn das Reich Gottes anbricht, werden Kranke gesund. Wenn das Reich Gottes anbricht, fahren Dämonen aus. Und so weiter und so weiter. Immer wieder. Alles dreht sich darum. Oder manchmal wird es auch das Königreich der Himmel genannt oder anbrechende Gottesreich. Ist immer diese eine Sache, dafür steht Jesus in den Synoptikern. Durchweg. Und er hält sich dabei sehr zurück. Einmal wird er guter Meister angesprochen. Und da sagt er, was nennst du mich gut? Gut ist einer, nämlich Gott. Also sehr bedacht, sich nicht zu erhöhen. Sehr auf dem Boden geblieben. Erst ziemlich spät in allen drei Evangelien tritt Jesus auf, nämlich in einer Sache bei der Tempelreinigung. Er tritt öffentlich auf, der räumt den Tempel leer, haut dort Tische um, super aggro, passt vielen gar nicht so in das Jesusbild, ist aber so berichtet, schmeißt da Leute raus, weil er es nicht ertragen kann, dass das Haus seines Vaters genutzt wird, um Handel zu treiben. Um irgendwie Geld zu machen, zu schachern, was auch immer. Und in den drei Evangelien, in den Synoptikern, ist das der Wendepunkt. Da ist klar, also das ist jetzt sein Todesstoß. Ab dann geht es ganz straff auf die Kreuzigung zu. Dann geht es weiter. Ne, gibt es diese Gethsemane-Geschichte vor seiner Kreuzigung. Da ringt Jesus, weil er weiß, auf was er dazugeht. Ne, das heißt, der Schweiß floss ihm wie Blut, glaube ich, vom Kopf, so weinend, er fleht Gott, wenn es geht, dann lass es doch vorbeigehen. Ne? Wirklich schlimme Szenen. So, und am Kreuz hängt er am Ende und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und darauf folgen verschiedene wunderliche Auferstehungsgeschichten. Das ist die Linie, die zieht sich durch die Synoptiker, bei allen dreien, mit verschiedenen Variationen. So viel mal als kurzer Abriss zu den Synoptikern. Jetzt springen wir mal zu Johannes. Ich werde immer wieder ein paar Vergleiche ziehen. Das Evangelium von Johannes, das startet ja ganz eigentümlich. Das ist fast hymnisch. Das startet mit Versen, das ist fast gedichtähnlich. Und die sind wie eine Rahmung um all das, was dann passiert. Eigentümlich starten die Synoptiker auch. Da wird mit ganz viel Mühe in ganz vielen Bildern beschrieben, ein Mensch, der mehr ist als Mensch. Ne, das ist der Gedanke hinter einem, es wird nicht Josef als Vater benannt, sondern es ist der Heilige Geist. Das, was wir an Jesus erfahren haben, ist mehr als einfach nur das Ergebnis zweier Menschen. Das ist in allen drei Synoptikern mehr oder weniger oder auf ihre Art ist das beschrieben. Bei Johannes ist es auch intensiv beschrieben, aber das ist ein Level up. Da ist Jesus im Text der Logos, das ist ein Wort, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es wird am Ende klar, es bezieht sich auf Jesus. Und kurzen Faden verloren, na egal. Jesus wird beschrieben als der Logos, und aber nicht nur als ein irgendwie entstanden, sondern schon immer bei Gott. Er war Gott. Und das ist ein ganz anderes Kaliber. Ne? In den Synoptikern, Jesus wird geboren. Das ist besonders, ohne Frage. Aber am Anfang des Johannesevangeliums wird Jesus gleichgesetzt mit Gott. So startet dieses Evangelium. Nach diesem Hymnus geht's weiter, und da gibt's jetzt, da wird sich gar nicht groß aufgehalten, irgendwie mit der Taufe. Da wird schon deutlich, das ist irgendwie vorausgesetzt, dass das Leute wissen, dass da was Krasses passiert ist. Wahrscheinlich, sonst hätte es berichtet werden müssen, weil es ein einschneidendes Erlebnis war. Ganz kurz nur reißt Johannes der Täufer das fast mal beiläufig an, und dann geht's schon weiter, hat sich gar nicht lange dran aufgehalten. Und dann geht's weiter zur Tempelreinigung. Hä? Hat er doch erst spät gemacht. Und hier macht er es jetzt am Anfang seines Auftretens. So ist es berichtet bei Johannes. In den anderen dreien ist es sein Todesstoß. Nach dieser Tempelreinigung geht es bergab für ihn. Bei Johannes ist es der Start. Ne, der Kipppunkt bei Johannes, der kommt nach der Auferweckung des Lazarus an einer ganz anderen Stelle. Und jetzt kann man natürlich sagen, hat er vielleicht zweimal gemacht? Natürlich hat er vielleicht zweimal gemacht. Möglich. Und dann fängt Jesus an, wirklich richtig viel zu reden. Richtig viel. Und richtig viel über sich selber. Er hält ganze Reden über sich selber. Und vielleicht habt ihr euch da auch gewundert. Ich wäre in so einem Gedanke von, da berichten alle Evangelien irgendwie das Gleiche. Ist das doch wunderlich. Wenn in drei Geschichten, die wirklich alt sind, der Jesus irgendwie Niffi redet. Und wenn dann nur kurze Sprüche und dann in dem, was am jüngsten ist, sehr ausufernd. Der erzählt gerne. Und auch, der hält auch nicht in den Berg. Ne? Ist es bei den Synoptikern noch so, dass er Leute, dass er jemandem sagt, nenn mich nicht gut. Gut ist einer. Ich bin's. Sagt er dann. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und so weiter. Und dann sind sogar Reden beschrieben, bei denen gab es gar keine Zuhörer. Ziemlich am Anfang gibt es sogenannte Nachtgespräche mit Nikodemus. Da ist ja gar niemand dabei eigentlich. Da ist Jesus und Nikodemus, und die unterhalten sich. Und dann ist dieses Gespräch aber berichtet, was ja eigentlich nie geht. Auch die Sprache ist ganz eigentümlich. Ne? Er nutzt ständig solche Wendungen wie ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich bin immer im Kreis und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, das kommt ständig, immer wieder. Ich bin in mir, in euch, in Gott durch mich. Genauso auffällig wie diese Redeblöcke ist auch, gut, euch wäre es jetzt vielleicht nicht aufgefallen, aber ihr hättet die Chance gehabt, zu merken, was Jesus nämlich nicht berichtet in diesem Evangelium, nämlich das anbrechende Gottesreich. Und das ist ja nur das Schrägste überhaupt, was es gibt. In drei Evangelien sind angefüllt, bei allen Gleichnissen spricht er immer wieder davon, und bei Johannes kommt es kaum vor. Also da fällt das Wort einmal oder zweimal, nur das Wort. Aber da ist keine Beschreibung davon, wie das ist oder dass das jetzt soweit ist, was das bedeutet. Keine Rolle. Und der Weg zu seinem Tod ist ein ganz anderer. Da geht Jesus ganz erhaben dem entgegen. Ne, wird bei den Synoptikern sein Kreuz getragen von irgendjemandem, der herbeigerufen wird, trägt Jesus selber bei Johannes. Da läuft er selber hin und am Kreuz hängt er und spricht noch mit seiner Mutter und einem nicht näher beschriebenen Jüngling, den er scheinbar gerne hatte, auf den wir nochmal zu sprechen kommen. Also das macht er, während er am Kreuz hängt, sagt er noch ein paar Worte. Und dann nimmt er noch einen Schwamm, weil er Durst hat, aber eigentlich nicht, weil er Durst hat, sondern weil er damit ein altes Bibelwort erfüllen will. Und nachdem er das gemacht hat, sagt er, es ist vollbracht. Und dann ist seine Leidensgeschichte vorbei und dann folgen auch Verstehungsgeschichten, ähnlich wunderlich wie auch in den anderen Evangelien. Und da kommen sie sich erstaunlich nahe. Es gäbe jetzt noch Haufen Zeug zu erzählen, wie die sich abheben und so. Das erspare ich mir jetzt, weil das, worum es mir geht, glaube ich, ganz deutlich geworden ist. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre das ein Evangelium, dass das, was die anderen sagen, einfach ergänzt. Das funktioniert nicht. Es ist eine ganz andere Art. Und jetzt ist die Frage, wie ist das zu verstehen? Der Schlüssel zum Verständnis, der steckt in Versen, die es bei den Synoptikern gar nicht gibt. Ich lese euch mal ein paar davon vor. Das ist Johannes 14, 16. Lauscht mal, versucht mal, ob ihr drauf kommt. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch eine Weile noch und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Ein anderer Vers. Wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er Zeugnis ablegen für mich. Ein anderer Vers, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was kommen wird, wird er euch kundtun, er wird mich verherrlichen. Ein letzter Vers, es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles eins ums andere aufschreiben, so würde meines Erachtens die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die dann zu schreiben wären. Was wir im Johannesevangelium lesen, ist, wie Menschen Jesus erfahren haben, die ihm vertrauen. Was wir da lesen, ist so Zeugnis des Fürsprechers, des Heiligen Geistes, wird es auch oft übersetzt, des Geistes Gottes, der Menschen sehen lässt, wie Jesus Christus, der Auferstandene, zu verstehen ist. Und was wir dort lesen, ist sehr mutig, weil es auf Offenbarung vertraut, die über das vom irdisch Überlieferten von Jesus hinausgeht. Ja, ich meine damit, wissend, dass der irdische Jesus so nicht geredet hat. Schreibt hier jemand, dass Jesus Christus, der Auferstandene, so redet? Das Evangelium sagt für mich so, es gibt ein Erkennen Gottes, das ist nur Geschenk. Gott schickt auch dir, Martin, seinen Geist, weil Jesus nicht mehr hier auf Erden wandelt und es ist gut für dich. Du kannst ihn so kennenlernen, hab Vertrauen, lass dich von Gott zu Gott führen. Ja, und das Evangelium ist für mich eine Einladung. Es macht ja keinen Hehl darum, wozu es geschrieben ist. Es steht, damit ihr glaubt, in dem Evangelium, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Das heißt ja, ich kann ausprobieren. Es ist eine herzliche Einladung, auszuprobieren. Wie ist es denn, wenn ich mich ihm anvertraue wie einem Hirten? Was passiert denn in meinem Leben, wenn ich lebe, als wäre ich ein kleiner Spross an einem Weinstock, von dem ich ganz und gar abhängig bin? Wie wäre das dann? Es ist, jetzt sage ich es, wie es noch genannt wird, das wird auch Evangelium des Geistes genannt. Weil in keinem anderen Evangelium so viel vom Heiligen Geist gesprochen wird, das ist das eine. Aber weil sich dieses Evangelium der Offenbarung des Heiligen Geistes verdankt, und allein beim Aussprechen dieser Worte merke ich, dass wahrscheinlich ganz viel kirchlich-sprachliches Missverständnis auftritt. Ich merke an mir selber, ich neige dazu, ah ja, das ist das, aber wo dockt das denn an in unserem Leben? Was meint das denn? Na, es sind Menschen, die tief ergriffen waren von der Jesusbotschaft, die ihnen widerfahren ist, durch die Menschen, die sie an sie herangetragen haben und durch den Geist in ihrer Mitte. Und da meine ich jetzt nicht irgendein Wesen, das heruntergeschwappt kommt, sondern der Geist, der uns verbindet, der uns hier zusammenstehen lässt und uns manchmal umarmen lässt, der irgendwie Tränen miteinander teilen lässt und Freude und Worte von Gott miteinander teilt und der uns gemeinsam irgendwie vertrauensvoll im Gebet sprechen lässt. Und das ist Ausflut dieses Geistes. Und irgendwann gab es den Moment, da hat eine Kirche entschieden, wir schreiben jetzt ganz fest, das sind die Bücher der Bibel und die sind es nicht. Und das hat sicher sein Gewicht. Es ist wahrscheinlich nötig, sonst hätten sie es nicht gemacht, weil es wahrscheinlich auch Leute gab, die auf ganz komischen Pfaden unterwegs waren. Aber was das auch macht, ist natürlich es engt sehr ein. Es gab eine sehr, sehr lange Zeit, und da haben ganz viele Gemeinden auch aus anderen Texten geschöpft. Es gibt das Thomas-Evangelium zum Beispiel, es gibt den Hirt des Hermas, das sind alles Texte, die waren in frühchristlichen Gemeinden bekannt. Das sind Texte, die kennt heute kaum jemand, weil sie nicht mehr an der Bibel stehen, aber für die Gemeinden haben die viel bedeutet, und die haben da drin den Jesus Christus gefunden, dem wir heute noch nachfolgen. Worauf ich hinaus will, ist einfach zu sagen, es ist eine große Weite, die hier drin steckt. Und das betone ich besonders, weil dieses Evangelium auch dafür bekannt ist, überhaupt nie weit verstanden zu werden. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und nur ich. So kann man das auslegen, so kann man das Leuten um die Ohren knallen, und es ist nichts gewonnen. Du kannst es aber lesen als ein Wort an dich. Versuch es doch. Wenn du irrst in dieser Welt und nicht weißt, was dir Halt gibt, dann lass dir gesagt sein, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, und dann probier's. Und da ist keine Keule mehr, und die brauchst du auch nicht dafür. Dann kann Frieden kommen. Dann kann Frieden im Herzen einziehen, von dem Jesus verspricht, ich lasse euch da den Frieden. So viel dazu. Und noch ein kleines bisschen Bock machen. Es gibt da eine Gestalt, die oft für Johannes gehalten wird, im Johannesevangelium, und die Person wird nie Johannes genannt. Das ist immer der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das ist doch witzig. Könnt ihr mal überlegen, was es damit auf sich hat. Okay, so viel erstmal dazu.